Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die totale Öffentlichkeit und Transparenz des Schlichtungsverfahrens sollte die Gegenposition zu praktizierter Geheimhaltung und Konservierung von Herrschaftswissen bilden. Die Schlichtungen wurden daher jeweils von Anfang bis zum Ende live im Fernsehen durch Phoenix und teilweise Südwestrundfunk und Flügel TV übertragen und ins Internet gestellt. Und ich möchte an dieser Stelle vor allem Phoenix danken. Phoenix hat uns von Anfang bis zum Ende immer begleitet. Die Schlichtung war daher auch moderne Aufklärung im besten Sinne von Immanuel Kant, nämlich die Menschen zu befähigen, sich aus, wie er sagte, unverschuldeter Unmündigkeit zu befreien und dadurch, so seine Formulierung, jederzeit selbstständig zu denken zu können. Das heißt, ein eigenes Urteil sich bilden zu können.
Heiner Geißler hatte es diese Woche bei seinem Schlichterspruch zusammengefasst, was das Prinzip des Radio 1 Medienmagazins eigentlich seit Anbeginn ist. Auch heute wieder eine Ausgabe vom 4. Dezember zum selbstständigen Denken anregend. Die Parameter für die nächste Stunde: Normenkontrollklage gegen den ZDF-Staatsvertrag, ARD will Qualitätsführerschaft, dann der Medienmagazins Monatsrückblick November und das Webradioprojekt Detektor FM wird ein Jahr und will 2011 in die Gewinnzone. Und das alles wieder, wie immer, natürlich vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Es war Ende 2009, also vor rund einem Jahr. Da schlug die verweigerte Vertragsverlängerung von Nikolaus Brender als ZDF-Chefredakteur durch die Mehrheit des ZDF-Verwaltungsrates Wellen der Empörung. Die Folge sollte nach dem Willen der Grünen eine Normenkontrollklage sein, also eine Prüfung durch das höchste Gericht, ob der ZDF-Staatsvertrag dem Gebot der Staatsferne überhaupt entspräche. Die SPD wollte zunächst noch andere Optionen klären, entschied sich dann aber in dieser Woche auch dafür. Ich fragte nun den ARD-Vorsitzenden Peter Buttgust, ob die ARD irgendwie davon betroffen sei.
Wir sind nicht unmittelbar betroffen und wir haben auch eine andere innere Verfassung. Beispielsweise kann ich exemplarisch am Beispiel des SWR erläutern. Bei der Erstellung des Staatsvertrages wurde auch ein Rechtsgutachten eingeholt, nachdem der Anteil der vom Staat entsandten Mitglieder des Rundfunkrates auf maximal 20% begrenzt wird. Und das wurde auch umgesetzt im Einvernehmen der beiden Staatsvertragsländer, sodass wir ähnliche Konstellationen, wie es in der Gremienstruktur des ZDF gibt, bei uns gar nicht haben. Mhm. Aber vom Grundsatz her beobachten wir natürlich interessiert dieses Urteil. Aber eine unmittelbare Betroffenheit sehe ich jetzt nicht, weil wirklich die Gremienstrukturen sehr unterschiedlich sind.
Die Reaktion der ARD dazu. Die politischen Reaktionen waren unterschiedlich. Die Grünen riefen willkommen im Club, will heißen, wir haben es ja von Anfang an gesagt. Die Position in der CDU in Schleswig-Holstein lassen wir uns jetzt hier im Radio 1 Medienmagazin erklären vom Chef der Staatskanzlei in Kiel, Arne Wolf. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Wagner.
Was haben Sie denn zu beanstanden an dieser von auch Kurt Beck vorgetragenen Entscheidung?
Also die Entscheidung des rheinland-pfälzischen Ministerrates, an der habe ich insofern etwas zu beanstanden, als dass ich es nicht für lauter halte, wenn der Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrates gegen die eigenen rechtlichen Grundlagen angeht, die ihm den Sitz in diesem Verwaltungsrat sichern.
Das heißt also, Sie haben erstmal gar nichts dagegen, dass die SPD dagegen klagen will, gegen diesen ZDF-Staatsvertrag. Also politische Nähe oder Nichtnähe, das ist gar nicht Ihr Problem.
Also das ist auf jeden Fall vorrangig in keiner Weise das Problem. Ich bin ja mit dem Land Schleswig-Holstein Mitglied im NDR-Staatsvertrag und wir haben einen durchaus politikferneren Staatsvertrag, als das der Fall beim ZDF ist. Darüber kann man reden. Wir waren ja auch bereit, mit Herrn Beck und anderen darüber zu sprechen. Nun läuft ihm scheinbar irgendwie die Zeit davon und er hat jetzt beschlossen zu klagen und wir sagen, das ist nicht vereinbar. Du kannst nicht auf der einen Seite Vorsitzender eines Gremiums sein und auf der anderen Seite gegen dieses Gremium klagen. Immerhin vertritt Kurt Beck als Vorsitzender dieses Gremiums seit 1994 auch die Rechtsgrundlagen dieses Staatsvertrages.
Nun ist er ja zudem auch noch der Vorsitzende der Rundfunkländerkommission und in dieser Multifunktionalität, was schlagen Sie vor? Wie soll man das denn lösen?
Ja, man kann es nur lösen, indem er selber dieses Amt als Vorsitzender der Rundfunkkommission auch niederlegt, denn die Rundfunkkommission der Ministerpräsidenten wird ja das Gremium sein, was zu der Klage des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Ministerpräsidenten Beck Stellung nehmen muss. Und diese Stellungnahme kann ja nicht durch denjenigen erfolgen, der gleichzeitig Klagevertreter ist. Das ist in einem Rechtsstaat ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich glaube, daran sollte Kurt Beck auch denken. Und er wäre gut beraten, daraus dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen.
Nehmen wir mal an, er hat eine andere Auffassung, wie er das managen kann. Was haben Sie denn da überhaupt noch für Mittel in der Hand, um das durchzusetzen?
Also es gibt ja durchaus Abstimmungsverfahren in der Rundfunkkommission. Das wäre schade, wenn es so weit getrieben werden müsste. Ich kann das auch nicht vorhersehen, wie sich dort die Mehrheiten bilden werden. Wir werden uns ja am 9. Dezember treffen und sicherlich auch über diesen Gesichtspunkt sprechen. Aber es wäre ja ohnehin denkbar, einmal diese Erbfolgeregelung des Landes Rheinland-Pfalz im ZDF-Staatsvertrag, wenn der denn so zur Überprüfung kommt, ohnehin in Frage zu stellen. Es ist unseres Erachtens nicht nachvollziehbar, wieso das Land Rheinland-Pfalz einen gesetzten Platz im Staatsvertrag hat, im Verwaltungsrat der ZDF hat, bloß weil der Sitz des ZDF in Mainz ist. Das ist zum Beispiel eine meines Erachtens völlig antiquierte Regelung.
Sie sagen Erbfolge. Hat sich das historisch so entwickelt oder gibt es da ungenügend Kontrolle und Sie sind jetzt der Erste, der das irgendwie bemerken kann und auch bemerkt?
Ja, es ist einfach so eine Art Gewohnheitsrecht hat sich daraus gebildet, dadurch, dass Rheinland-Pfalz eben im ZDF-Verwaltungsrat automatisch gesetztes Mitglied ist, übrigens nicht der Ministerpräsident, sondern irgendein Beauftragter der Landesregierung Rheinland-Pfalz, hat es sich so entwickelt, dass dann auch der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz immer wieder Vorsitzender des ZDF-Verwaltungsrates wurde. Und ich glaube, das ist nicht zeitgemäß. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass alle 4 Jahre der Sitz zwischen A- oder B-Ländern wechselt, um auch den entsprechenden Verwaltungsaufwand mit einer zeitgemäßen Befristung regeln zu können. Oder auch andere Konstellationen, vielleicht nicht so sehr die Bindung an den jährlichen Wechsel der Ministerpräsidentenkonferenz, das wäre wohl zu aufwendig.
Nun kann ich mich erinnern, dass als Heidi Simonis Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein war, dass sie gesagt hat, ich gehe freiwillig raus aus diesem Gremium. Das ist mir dann doch zu politiknah, wenn ich in dieser Funktion als Ministerpräsidentin beim ZDF Kontrolle ausübe. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie Sie es rein fachlich und rein politisch durchsetzen wollen. Die Länder der SPD, die haben 8 Stimmen und die CDU-Länder, glaube ich, auch 8 Stimmen. Das ist ein politisches Patt, oder?
Ja, das ist in dem Sinne, natürlich bräuchte man mindestens eine Mehrheit von 13 Stimmen, um hier zu einer Änderung zu kommen. Und ich kann nicht vorhersagen, vor einer Diskussion in den zuständigen Gremien, ob diese Mehrheit zustande kommen wird. Aber Sie können gewiss sein, dann das sollte für den Fall, dass diese Klage weiter betrieben wird, das Verfassungsgericht sich damit befassen müssen, dann bin ich mir sicher, dass die Länder, gegen die quasi geklagt wird in der Verteidigung des ZDF-Staatsvertrages, dann auch sicherlich diese Punkte aufgreifen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht den ZDF-Staatsvertrag neu bewertet und zum Beispiel die von mir angesprochenen Regelungen einfach akzeptiert.
Geben Sie da jetzt dem Bundesverfassungsgericht zusätzlich noch Aufgaben, das zu überprüfen, oder muss das Gremium das allein finden?
Ich plädiere immer dafür, vorher selber zu einer Einigung zu kommen im Gremium der Ministerpräsidenten. Das wäre der richtige Weg. Das ist ja auch die Grundidee des ZDF-Staatsvertrags und überhaupt dieser Länderanstalt ZDF. Das heißt, wir sollten die Gespräche führen. Wir haben uns auch bereit erklärt, Gespräche zu führen. Herr Beck sagte, das sei ihm nicht schnell genug gegangen. Wir haben ja noch im Oktober darüber, auch unter den Chefs der Staats- und Senatskanzleien darüber gesprochen. Wir haben ein bisschen viel zu tun im Moment. Wir haben ja auch noch die große Änderung des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages mit dem neuen Gebührenmodell zu bewältigen. Insofern haben wir gesagt, wir sollten da Anfang des Jahres erneut drüber reden. Nun hat der Ministerrat Klage erhoben. Vielleicht sieht Herr Beck ja noch davon ab. Wenn er nicht davon absieht von der Klage, dann denke ich, muss er die Konsequenzen ziehen und er kann nicht auf der einen Seite Kläger und auf der anderen Seite Beklagter sein.
Aber Sie schließen nun wiederum eine Klage gegen die Klage aus.
Eine Klage gegen die Klage, insofern wir das ja nicht gegen können, weil wir sind ja nicht im Zivilstreit mit Gegenklage, sondern vor dem Bundesverfassungsgericht im öffentlichen Streitverfahren. Ich denke, wenn wir die Klageerwiderung besprechen, dann werden wir auch besprechen zum Beispiel den automatischen Sitz des Landes Rheinland-Pfalz im ZDF-Verwaltungsrat. Und dann werden wir sicherlich auch sagen, okay, in der Klageerwiderung muss man aber auch dann darauf Bezug nehmen, wenn man sagt, man will das politikferner gestalten. Da kann man ja auch durchaus Anregungen an das Bundesverfassungsgericht geben, ohne den gesamten Umfang in Frage zu stellen. Dann wird man auch die Sitzfrage stellen müssen.
Meint zumindest Arne Wulff. Er ist der Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Kiel.
Ja, vielen Dank und alles Gute in Berlin.
Danke. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin und wie letzte Woche angekündigt zu einem ARD-Höhepunkt insofern, als dass die ARD-Intendantinnen und Intendanten über das neue Programm, über die Programmstruktur Herbst 2011 beraten haben. Wir hörten letzte Woche Kritik vom Vorsitzenden der AG DOC, von der Institution, die die Dokumentarfilmer vertritt. Und ich habe Ihnen versprochen, Reaktionen einzuholen bei einer Pressekonferenz der ARD am letzten Mittwoch. Das war eine sehr umfangreiche Pressekonferenz, wo also auch tief gelotet wurde, was kann die ARD zukünftig auf dem Markt, auf dem Fernseh- und Radiomarkt überhaupt anrichten, insofern, als dass man ja jahrelang um die Marktführerschaft auch mitgerungen hat mit RTL. Und diesmal hat man eine Losung herausgegeben, man will nicht mehr um jeden Preis die Quote als Zielmarke sehen. Das hatte man schon immer nicht so ganz ernst gemeint, nur die Quote, aber man war immer Platz 1 und meinte, das ist nicht unser Ziel. Also man hat das schärfer formuliert und hat gesagt, die Qualitätsführerschaft ist das, was die ARD will. Und da ist die letzte Pressekonferenz von Peter Buttgust als ARD-Vorsitzender war, er gibt dann turnusmäßig an seine Nachfolgerin, Kollegin Monika Piel vom Westdeutschen Rundfunk ab, fragte ich ihn zunächst, was denn die größte Herausforderung in seiner zweijährigen Amtszeit als ARD-Vorsitzender gewesen sei.
Die größte Herausforderung war aus meiner Sicht der Drei-Stufen-Test, also das Verfahren, das uns auferlegt wurde, um unsere Telemedienkonzepte zu überprüfen und oder weiter gesagt, um zu prüfen, was darf, was kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Netz und was nicht. Das war ein enormer Aufwand an Zeit, Geld und Mühe für die Hauptamtlichen wie für die Gremien. Wir haben das sehr ernst genommen, trotz dieses Aufwandes oder gerade wegen dieses Aufwandes. Und ich glaube, das war die richtige Einstellung, denn unsere Telemedienkonzepte haben Bestand gefunden vor den Gremien, vor der Rechtsaufsicht, auch vor der Kommission in Brüssel. Und das ist eine sehr wichtige Grundlage, denn es ist jedem klar, ein elektronisches System, das über keine wettbewerbsfähigen, attraktiven Angebote im Netz verfügt, ist im Grunde nicht mehr überlebensfähig.
Dennoch findet der Hauptwettbewerb seltsamerweise nicht im Netz statt. Die meisten gucken immer noch fern und hören Radio und nutzen auch noch Videotext mehr als das Netz. Man hat den Eindruck, der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Partnersystemen, nämlich kommerziell und öffentlich-rechtlich, hat sich verschärft. Sie haben jetzt eindeutig auf der letzten Intendantentagung eine neue Losung herausgegeben, die eigentlich eine alte ist, aber so markig formuliert habe ich sie noch nie gehört. Wir wollen Qualitätsführer werden.
Ja, ich glaube, das wird der entscheidende Punkt sein. Wir können die Tiefstände im Niveau nicht toppen, das wollen wir auch gar nicht. Also wenn ich mir Formate anschaue wie Bauer sucht Frau, wenn falsche Bauern verkuppelt werden, wenn Realität versprochen und zynisch inszeniert wird, was sich Realität nennt, das sind Dinge, die für uns unvorstellbar sind, das ist unvereinbar mit unserem Auftrag, mit unseren Wertvorstellungen. Und deswegen sagen wir, unser Thema lautet Qualität, aber das bedeutet nicht den Verzicht darauf, möglichst viele Menschen erreichen zu wollen. Deswegen habe ich auch schon mal das so formuliert, Qualität für alle. Das ist unser Ziel.
Kann man auch so Ihre neue Programmreform ab Herbst 2011 verstehen?
Ja. Denn auch da wird ja zum einen das große Ziel umgesetzt, dass wir zu einem einheitlichen Beginn der Tagesthemen kommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade auch für viele Entscheider, die nicht in die Programmzeitschrift sehen wollen, sondern sich darauf verlassen wollen, wann kommt diese sehr wichtige Sendung. Und dazu hin kommen wir, wie ich finde, zu einer sehr guten Verteilung unserer Talkformate, unserer Gesprächsformate über die Woche vom Sonntag bis Donnerstag. Und auch da sehe ich unseren Anspruch eingelöst, denn diese Talkformate sind ja nichts anderes als die Institutionalisierung des gesellschaftlichen Diskurses, den wir so dringend brauchen, den unsere Gesellschaft braucht, um die vielen Themen einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen, die uns bewegen. Wir befinden uns ja in einer Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche und von daher ist das die Einlösung der alten Forderung des demokratischen Diskurses.
Dann muss es Sie ja eigentlich ärgern, dass Sie so missverstanden werden. Es gab Protest in der letzten Woche, dass man befürchtet hat, dass genau das, nämlich die ARD, nicht einlösen kann. Diesen Qualitätsanspruch durch die Verlagerung und Überbetonung, wie es hieß, von 4 auf 5 Talkshows zu erweitern.
Also ich finde, gerade in einer solchen Zeit, wo so viele Themen die Leute bedrängen und wo die Leute so viele Fragen stellen, kann man fast gar nicht genug solcher Gesprächssendungen haben. Es sind ja nicht Gesprächssendungen, die sich mit irgendwelchen Pille-Palle-Themen beschäftigen, sondern da werden die großen politischen Themen behandelt, durchgearbeitet. Es wird Vertretern der unterschiedlichen Meinungen ein Podium geboten. Jeder kann sich selbst ein Urteil bilden. Und auch dort, wo es nicht um das Alltagsgeschäft der Politik geht, sind es doch im Regelfall immer die ganz großen gesellschaftlich relevanten Themen, die da behandelt werden. Insofern verwundert mich diese Kritik, soweit sie denn nicht eine auch bewusste, provozierte Kritik ist, die manches auch vielleicht bewusst missversteht und missverstehen will.
Also Montag dann Plasberg, dann am Dienstag wie gewohnt Maischberger, am Mittwoch dann Anne Will, am Donnerstag Beckmann und am Sonntag Günther Jauch, wie auch hier schon mehrfach erwähnt. Die Politmagazine vom Montag wandern auf den Dienstag, plus minus das Wirtschaftsmagazin von Dienstag auf Mittwoch. Also das ist so ein bisschen, wenn man das optisch sieht, wie Halmer. Die Sendeplätze muss man sich dann einfach dann kommen lassen im Herbst 2011. Nochmal gezielt unter ard-digital.de gibt es eine hervorragende Programmübersicht, wie ich finde, wo man auch einzelne Sendungen suchen kann. Und zu dem weiteren Vorwurf der Dokumentarfilmer hören wir nach dem Service dann Volker Herres, er ist der ARD-Programmdirektor. Das ist Kate Bush.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und im angekündigten Interview mit dem ARD-Programmdirektor Volker Herres, der ziemlich, kamppfeslustig in der ARD-Pressekonferenz gegen die private kommerzielle Konkurrenz gewettert hat, sage ich jetzt mal, das ist meine Interpretation. Er war ziemlich angriffslustig, hat die ganzen Nachmittagsprogramme, zum Beispiel bei RTL, diese sogenannten Scripted Reality-Folgen, ja doch sehr stark kritisiert und hat versprochen, dass die ARD sowas nie machen wird. Das ist dann zusammengefasst worden von Volker Herres. RTL hieße Realität total lädiert und man will die Qualitätsführerschaft. So, jetzt fragte ich ihn natürlich erstmal zum Anfang zu dieser Qualitätsführerschaft und dann geht's auch weiter zu den Dokus.
Ich habe mir immer den Slogan der BBC zu eigen gemacht, to make the good popular and the popular good. Also das Gute populär machen und das Populäre gut umzusetzen. Das ist die Rolle, die öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Gesellschaft hat. Aber wir müssen es auch, denke ich, in einer Phase, in der sich im kommerziellen Programm Entwicklungen zeigen, die ich bedenklich finde, wieder deutlicher machen, dass sich unsere Programmphilosophie davon deutlich unterscheidet.
Erstaunlich dann auch die Abgrenzung zu RTL zum Beispiel, das sozusagen als vergleichende Werbung zu benutzen. Kennt man eigentlich nur aus Amerika, wo man sagt, die eine Cola ist besser als die andere. Ist das eine bestimmte Zielrichtung oder war das nur eine kurzfristige Empörung, die Sie hier auf der Intendantenkonferenz artikuliert haben?
Wir produzieren ja eben nicht beide Cola, sondern sehr unterschiedliche Dinge. Und ich gönne RTL den Erfolg. Aber mich beunruhigt schon, wie die Angebote, die derzeit zu diesem Erfolg beitragen, und 40% der Zuwächse kommen aus dem Nachmittagsprogramm, wie diese Angebote aussehen und wie sie nach meiner Überzeugung Gesellschaft verändern. Wenn Sie, das ist Scripted Reality, klingt ja noch irgendwie ganz vornehm. Das hat ja so ein bisschen den Charakter von inszenierten Sozialpornos. Man muss da mal reinschauen. Und das ist eine Farbe, das wird von vielen jungen Menschen gesehen. Da werden auch Werte vermittelt, aber nicht unbedingt die, die ich mir für künftige Generationen vorstelle.
Für Missverständnisse hat in diesem Zusammenhang ein Interview geführt, was Sie mit der Funkkorrespondenz gemacht haben, wo Sie gesagt haben, Sie fühlen sich in der Gesellschaft von Anke Schäferkord nicht unwohl. Wie kann man das verstehen? Einerseits RTL zumindest als gefühlter Partner, aber dann doch so abgrenzenderweise.
Ich grenze mich von den Inhalten ab, nicht von Personen. Frau Schäferkord ist eine sympathische Kollegin gegen.
Das war schon inhaltlich gemeint, aber es ging um die Dokus, wo man sagte, mit dieser Auffassung wären sie auch bei den Kommerziellen gut aufgehoben, weil es gab die Befürchtung, ganz kurz zusammengefasst, dass die ARD Dokus streichen würde und einen 90-Minuten-Sendeplatz jeden Monat nicht zur Verfügung stellen würde.
Es ging in dem Interview um zwei Passagen. In einer habe ich gesagt, der Beifall des Feuilletons könnte mich auch erschrecken, und wurde dann in die Nähe von Frau Schäferkord gebracht, die das ähnlich mal formuliert hat. Und daraufhin habe ich gesagt, das sei ja keine schlechte Gesellschaft. Es bezog sich also nicht auf das Programm von RTL, sondern auf die Kollegin an der Spitze dieses Senders. Die zweite Bemerkung war eine ironische, das geht in Deutschland gern schief. Ich habe auf die Frage, um welche Sendungen ich RTL beneide, geantwortet, ich beneide RTL sehr um seine Auslands-, Europa- und Kulturmagazine.
Ja, was können Sie denn noch in Richtung Arbeitsgemeinschaft Doc-Film sagen, die ja in der letzten Woche sehr besorgt waren und jetzt ihre Strategie, die Doc-Filme auf 22.45 Uhr zu platzieren, als Nebelwerferei charakterisieren? Ist das ein Missverständnis?
Ich finde es erstmal normal, dass ein Verband der Dokumentarfilmer lobbyistisch für seine Sache eintritt und dass die sich Sorgen um die Zukunft ihres Genres machen, das ist ja deren ureigenste Aufgabe. Diese Sorgen sind unberechtigt. Die Dokumentation, auch der große Dokumentarfilm, der stand nie zur Debatte, die Dokumentation und der große Dokumentarfilm werden weiter ihren festen Platz im Ersten haben. Es geht ausschließlich, wenn Sie so wollen, um einen kontroversen Punkt. Ist der Platz um 21 Uhr ein besserer als der um 22.45 Uhr nach den Tagesthemen? Und ich sage Ihnen, der um 22.45 Uhr ist der bessere. Sie finden dort nämlich die Aufmerksamkeit des Publikums leichter als in der Hölle des Wettbewerbs im Hauptabendprogramm, wo solche Stoffe gegen RTL-Formate wie Bauer sucht Frau und ähnlichem bestehen müssen. Und es ist zu einer Zeit, 22.45 bis dann 23.30, in der man viele Zuschauer noch erreichen kann und die es erlaubt, und das ist mir wichtig, auch schwierigere Stoffe wieder im Dokumentarischen mit Aussicht auf Erfolg zu senden.
Dann gibt es noch einen Vorwurf der Lückenfüllerei. Die Dokumentationen würden ins Sommerloch gesteckt werden. Können Sie das irgendwie entkräften, diesen Vorwurf?
Fernsehen findet das ganze Jahr statt. Auch im Sommer gucken Menschen Fernsehen. Die absoluten Zahlen sind vielleicht etwas geringer durch die Urlaubszeiten. Aber auch im Sommer können Sie Millionen Publika erreichen. Und auch im Sommer wollen wir Programm machen. Das sind also nicht per se schlechtere Zeiten. Wir werden aber bei den Talkformaten auch dazu übergehen, die Pausenzeiten zu entzerren, sodass Pausen nicht nur in den Sommermonaten liegen. Mir geht es darum, die dann ja sehr, sehr attraktiven Plätze, wenn Sie insbesondere den Sonntag 21.45 nach dem Tatort mit einem sensationellen Vorlauf, der bis an die 10 Millionen oder auch schon mal über 10 Millionen reichen kann, das sind Plätze, da können Sie erstklassige Stoffe einsetzen zu einer besten Sendezeit, wie wir es mit Eichmanns Ende sehr erfolgreich getan haben. Das werden wir weitermachen.
Der AD-Vorsitzende, der AD-Programmdirektor Volker Herres im Gespräch mit dem Radio 1 Medienmagazin. Wir schreiben den 4. Dezember, der erste Samstag im Monat. Das wieder natürlich traditionsgemäß die Plattform, auf der wir gucken, wie sah denn der letzte Monat im Medienmagazin aus? Was ist durch den Medienrost gefallen? Der Kollege Fiene und ja, Herr Pehler, die haben wieder mal ganz genau hingesehen, was bei mir nicht so drin war in der Sendung.
Hallo Berlin. Ich bin Herr Pehler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene.
Auch wenn die winterliche Landschaft gerade Ruhe und Frieden ausstrahlt, hinter den Medienkulissen rumorte es im November gewaltig. Schuld daran hatte zum Beispiel der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.
Ab 2011 soll es eine Neufassung geben, welche von den Ministerpräsidenten schon unterzeichnet wurde. Jetzt müssen die zuständigen Landesparlamente diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag noch ratifizieren. Aber worum geht es genau?
Internetanbieter müssen ab 2011 ihre Seiten auf jugendgefährdende Inhalte prüfen, sie gegebenenfalls mit einer Altersfreigabe kennzeichnen oder nur ab dem Abend oder in der Nacht zur Verfügung stellen.
Es soll demnach so eine Art Sendezeit im Internet geben. Fragen Sie uns jetzt nicht, wie das gehen soll. Jetzt gibt es natürlich einen Aufschrei von vielen Inhalteanbietern, die jetzt nämlich dicke Bußgelder fürchten, wenn sie diesen neuen Regeln nicht nachkommen.
Wir haben mit dem Rechtsanwalt Udo Vetter gesprochen, bekannt von lawblog.de. Der neue Jugendmedienschutzstaatsvertrag löst bei ihm Stirnrunzeln aus.
Er birgt natürlich die Gefahr, dass das deutsche Internet sich von dem weltweiten Internet abkoppelt, einfach durch absurde Vorschriften, absurde Regelungen, bürokratischen Wahnsinn und durch Gängelei der Internetnutzer. Mit dem Ziel, den Jugendschutz zu verbessern, wobei man heute, wenn man einigermaßen das verständlich würdigt, schon sagen kann, da kommt nichts bei rum.
Udo Vetter sagt, die neuen Regelungen seien weltfremd im wahrsten Sinne des Wortes.
Also von der Formulierung her und den Inhalten ist er so unverständlich formuliert, dass selbst ich als Jurist mit 15 Jahren Berufserfahrung wirklich Mühe habe, diesen verkorksten, verquasten Text überhaupt zu verstehen. Und das will einiges heißen. Und wenn natürlich jetzt jemand, der kein Jurist ist, das liest, dann sieht er solche Begriffe wie Sendezeit, Altersfreigabe, Beschränkung, jugendgefährdende Inhalte.
Die Frage ist, warum eigentlich jetzt erst im Ende November der Aufschrei im Internet kam.
Naja gut, das ist eine ähnliche Entwicklung wie mit Stuttgart 21. Es wurden hier gesetzgeberische Pläne gemacht, die so verquast formuliert sind, dass nur die Hyperexperten überhaupt begriffen, um was es geht. Es gab ja auch unterschwellig immer eine Diskussion über diesen Vertrag, aber die Menschen, die Blogger, die Leute, die ins Internet schreiben, haben halt relativ spät erst gemerkt, das kann ja auch mich persönlich betreffen. Ja, kann, muss nicht. Und da ist das eine ähnliche Diskussion. Irgendwann spült das hoch, wenn man eben merkt, es wird jetzt aktuell. Und wenn der Bürger, also der Blogger oder der ins Internet schreibt, Handlungsdruck spürt, jetzt am 1.1. kann es für mich Ärger geben, dann ist die Panik natürlich da und dann werden halt auch viele Dinge, sage ich jetzt mal, etwas überspitzt transportiert und auch durchaus falsch verstanden.
Rechtsanwalt Udo Vetter empfiehlt also, dass Inhalteanbieter keine Panik schieben sollten. Journalistische Angebote seien eh nicht betroffen. Trotzdem haben einige Blogs angekündigt, zu schließen oder ins Ausland umzuziehen.
Viel stärker war im November die Aufregung um WikiLeaks, aber nicht erst seitdem die ersten US-Botschaftsdepeschen auf dieser Internetplattform freigegeben wurden, sondern schon vorher gab es Ärger um den Chef von WikiLeaks, Julian Assange.
Die schwedische Staatsanwaltschaft hat nämlich erneut einen internationalen Haftbefehl gegen Assange ausgestellt, aber nicht wegen seiner WikiLeaks-Arbeit, sondern wegen mehrerer Vergewaltigungsvorwürfe.
Einige sprechen hier schon von einer Verschwörungstheorie, da die Vorwürfe immer dann auftauchen, wenn WikiLeaks einen Schlag gegen die US-Regierung gelungen ist. Ja, zunächst als Afghanistan-Kriegsdokumente und dann Iraks Kriegsdokumente veröffentlicht wurden.
Schauen wir uns Assange einmal genauer an. Er liebt große Auftritte, scharfe Worte, wie hier, als er von Journalisten gefragt wird, ob er die Sorgen der US-Regierung um die Sicherheit der Soldaten im Irak nicht teile.
Nein, ich mache mir aber Sorgen, dass die Presse an solche Aussagen vom Pentagon glaubt. Das Pentagon ist nicht in der Lage, die ganzen Dokumente in der kurzen Zeit zu überprüfen. Das ist unmöglich. Sie versuchen, einige irreführende Aussagen zu benutzen, um die Weltpresse an der Nase herumzuführen, so wie sie das schon beim letzten Mal mit ähnlichen Statements gemacht haben. Sie haben über etwas berichtet, was nicht wahr ist.
Schlagartig kann sich Assange Verhalten zu Journalisten aber ändern, zum Beispiel wenn sie ihm persönliche Fragen stellen, wie hier in einem Interview mit CNN.
Es gab interne Verwerfungen bei WikiLeaks. Einige Freiwillige haben das Projekt verlassen.
Was sind denn Ihre Quellen?
Von ehemaligen Mitarbeitern.
Haben Sie mit denen gesprochen?
Ja.
Interessant, Assange verlangte, dass die Journalistin ihre Quelle offenlegt. Für WikiLeaks-Mitarbeiter wäre das eine Todsünde. Quellenschutz ist das höchste Vertrauensgut von Assanges Internetplattform. Geht es aber um ihn selbst, scheint das nicht zu gelten. Er bricht letztendlich das CNN-Interview ab.
Wenn Sie dieses sehr ernste Interview weiter mit Fragen über mein persönliches Leben beschmutzen...
Nein, das möchte ich nicht. Was ich wissen möchte, Sie sprachen von einer Kampagne mit schmutzigen Tricks.
Nein, das ist eklig. Ich werde aufstehen, wenn Sie weiter. Sorry.
Die Ereignisse rund um Julian Assange von WikiLeaks wirken irgendwie ungereimt. Es würde uns aber nicht wundern, wenn nach der Veröffentlichung der US-Botschaftsdepeschen nun neue Vorwürfe gegen ihn erhoben werden würden, zum Beispiel auch privater Natur.
Medienberater sind ja immer so ein Fall für sich. Ja, da gibt es diese Jeff Jarvisse dieser Welt, die tingeln von Konferenz zu Konferenz und sprechen über die Zukunft der Medien und glauben vor allen Dingen auch, die zu kennen.
Ja, und wir trennen für sie die Spreu vom Weizen. Jetzt war zum Beispiel Ken Doctor in Deutschland. Er ist US-Medienanalyst und hat reichlich Printerfahrung. Seine Botschaft dürfte hier bei Verlegern auf offene Ohren stoßen. Er sagt, Tageszeitungen haben eine Zukunft.
Bei Jeff Jarvis hatte man ja zum Beispiel immer das Gefühl, dass er nicht erklären kann, wie man im Netz dann tatsächlich Geld verdienen kann. Ken Doctor, der kann das erklären. Und er unterfüttert seine Thesen auch mit vielen Zahlen. Seine Grundvoraussetzung ist, dass Verleger eine neue Bindung zum Leser aufbauen.
Verleger müssen sich jetzt für Strategien entscheiden. Sie müssen die Einstellung vertreten, wir haben Leser, die uns mögen oder die mögen unsere Marke. Das ist eine gute Gelegenheit. Sie sollen die Gelegenheit haben, uns, also unsere Zeitung, unseren Radiosender oder eben unsere Filme dorthin mitzunehmen, wo sie es möchten. Der Vertrag zwischen Verleger und Leser ist dann, ihr bezahlt mich einmal und ich gebe euch die Inhalte dort, wo ihr sie verlangt. Ich kann auch sagen, dass ich die jetzt nicht bis zum 1. Januar 2011 überall anbieten werde, aber innerhalb der nächsten 12 Monate werden die Inhalte überall dort verfügbar sein, wo ihr sie haben möchtet, und hierfür müsst ihr diesen bestimmten Preis bezahlen. Dann kann ich auch etwas mehr Geld verlangen. Wie wäre es mit einem Aufschlag von 20%, um den vollständigen Zugriff zu gewähren? Dahin wird meiner Meinung nach die Reise gehen. Das wird ein ganz neues Verhältnis zwischen dem Kunden und den Anbietern etablieren.
Er hält auch nichts von den modernen Thesen wie: Journalisten brauchen dank Internet keine Verlage mehr.
Die neue Rolle von Verlegern oder Sendern ist es, Talente zusammenzubringen. Egal, ob es um Düsseldorf, um Technik oder um eine Fußballmannschaft geht, Verlage müssen den Leser und genau so den Journalisten einen Mehrwert bieten. Das ist für Journalisten die Verteilungsmacht und eine gute Bezahlung. Dazu brauchen wir aber Verleger und Sendermanager, welche die moderne Welt verstehen, den Wert von einer guten journalistischen Arbeit erkennen und wissen, wie Inhalte heute verbreitet werden. Das Verhältnis zwischen Verleger und Journalisten ist also weiter genauso wichtig, aber es ist inzwischen ein anderes Verhältnis.
Wenn Sie mehr über die Medien-Zukunftsthesen von Ken Doctor erfahren möchten, wir haben eine Linkliste zu Interviews für Sie zusammengestellt und Jörg Wagner verrät Ihnen, wo Sie die finden.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Rückblick wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Ja, ich verrate es Ihnen. Sie gehen einfach auf twitter.com/medienmagazin. Dann der aktuelle Link führt Sie dann wieder rum zur Linksammlung. Ja, es ist draußen kalt. Yellow mit Celsius führt uns zum nächsten Thema. Sie wissen ja, ich recherchiere gern an der Quelle. Das war gestern eine besondere Herausforderung durch die Deutsche Bahn AG. Früher war der Sozialismus schuld, wenn sich eine Schneeflocke aufs Gleis legte. Aber die Stimmung war gut. Die Zugbegleiter liefen zur wahren Form auf als Entertainer. Zug-DJs. Es gab bei mir sogar ein Freigetränk. Das war psychologisch geschickt gemacht. Das kennt man ja schon aus dem 30-jährigen Krieg, als die Werber durch die Lande zogen. So ließ es sich einigermaßen ertragen, dass manche Züge überladen waren und an Fernsehbilder aus Indien erinnerten. Es ließ sich auch ertragen, dass die Züge schon mal eine halbe Stunde warteten, um in den Bahnhof einfahren zu dürfen. Das ist zurzeit Reality-TV in echt. Szenenbeifall bei Erreichen des Ziels, wie beim Ferienflieger, der aus einer Schlechtwetterfront den Inselsturzacker sicher erreicht. Nun, dieses ein Medienmagazin ist klar. Ich hatte mein Ziel Leipzig erreicht nach 4 Stunden. Detektor FM war mein Ziel, das schon zweimal ausgezeichnete Webradioprojekt von 4 festen Radiomachern, privatwirtschaftlich organisiert mit öffentlich-rechtlichem Anspruch. Ich traf mich mit Christian Boller, der ist Chefredakteur und redaktioneller Geschäftsführer.
Man muss sich tatsächlich verabschieden von diesem Gedanken, dass wenn man im Netz Radio macht, dass es dann so aussieht wie in einer WG und man hat sich irgendwo ein Mikrofon gepumpt und ein altes Mischpult beim DJ ausgeborgt. Das ist solide Technik. Das ist auch sicherlich schallsicher und der Fußbodenbelag ist alles super. Die Wände sind sauber. Also Entschuldigung, dass ich das so sage. Es sieht nicht aus wie so ein Underground-Radio.
Ja, wir sind nicht aus dem Keller und wir sind nicht 3 Freaks, die da 5 Rechner zusammengeschraubt haben, sondern wir wollen wirklich Radio richtig machen. Und der Teppich hat tatsächlich eine Funktion, logisch. Es geht halt darum, dass der Schall nicht übertragen wird. Also wir haben auf der anderen Seite noch ein Journalistenbüro. Dort gibt es auch richtiges Laminat, richtiges Parkett. Aber hier im Studiobereich ist natürlich Teppich, damit eben gerade Frauen mit Stöckelschuhen oder sonstige Menschen, die Lärm machen, einfach da nicht für zu viel akustische Reize sorgen. Und insgesamt wollen wir, oder was heißt wollen wir? Wir arbeiten hier jeden Tag ganz professionell und deswegen ist das auch eine professionelle Arbeitsumgebung.
Ich sage das auch deswegen nicht, um so jetzt das Piratenmäßige besonders herauszustellen oder das, was man vielleicht dann hier nicht sieht, wenn man es erwartet hätte, sondern das ist ja teuer alles. Das ist ja nicht irgendwie nur mal so zusammengeschustert. Wie finanziert ihr euch?
Also wir haben, ich sage immer so, 2,5 Einnahmequellen. Das eine ist Werbung, wobei ich dazu sagen muss, dass wir keine klassische Spot-Werbung machen, so nach dem Motto, haha, jetzt kommt die lustige Radiowerbung, Auto, tralala und 20% auf alles, sondern wir lassen nur Rubriken präsentieren. Zum Beispiel die Kinorubrik wird präsentiert von einem großen Kinokonzern oder die Moderubrik von einem T-Shirt-Hersteller. Das heißt, der Werbepartner...
Was ja eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht geht, da darf nicht eine Sendung von demselben Fachbereich gesponsert werden. Also ich sag mal, wenn es denn jetzt hier darum ginge, zum Beispiel eine Mediensendung zu sponsern, dürfte ich jetzt nicht sagen, also XYZ, die Medienfirma sponsert uns, sondern muss es vielleicht eine Marmelade sein zum Beispiel.
Genau.
Aber bei euch ist es nicht so.
Bei uns ist es nicht so. Es gibt aber trotzdem diese berühmte Chinese Wall. Das heißt, Redaktion und Marketing sind getrennt. Es gibt einfach keine Einflussnahme auf den Bereich. Also wenn jemand eine Sendung präsentiert, hat er nichts mit den Inhalten zu tun und kann auch nichts bestimmen. Das ist ein ganz klares Redaktionsprinzip von uns und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und da gab es auch bisher keine Probleme. Und ja, das ist halt diese eine Quelle, Werbung. Natürlich auch Werbung auf der Webseite, dort kann man natürlich Banner kaufen und so weiter. Die zweite Einnahmequelle ist dann aber auch ganz klassische Audioproduktion. Also wir machen zum Beispiel für die Süddeutsche Zeitung, vertonen wir jeden Tag das Streiflicht oder wir bereiten Podiumsdiskussionen für die Taz auf. Da sind wir ganz klare Audiodienstleister, der halt Audioprodukte liefert, weil wir halt ein professionelles Studio haben und das bieten können. Und die zweieinhalbte Quelle, das sind dann auch wieder viele Quellen, nämlich T-Shirt-Verkauf, Merchandising, man kann uns Geld spenden, man kann uns flattern oder man kann auch, wenn man jetzt einen Song bei uns kauft, bekommen wir natürlich eine Provision von Amazon, iTunes und wie sie alle heißen. Und das geht dann auch wiederum an uns. Das sind noch relativ überschaubare Beträge, aber das ist halt so die zweieinhalbte Einnahmequelle.
Wir stehen jetzt genau im Eingangsbereich und in jeder guten Redaktion weltweit, ob das nun die Washington Post ist oder auch der RBB, gibt es Uhren, die die verschiedenen Zeitzonen anzeigen. Hier steht Quickborn Holzwickede.
Holzwickede, ja.
Als Wickede, okay, das ist wichtig für Leute beim Radio. Goppingen, Zeitz und Kniftel. Nee, Kriftel. Ja. Und alle zeigen dieselbe Zeit.
Ja, wir sind halt auch ein wahnsinnig wichtiges Medium und deswegen haben wir gedacht, machen wir auch so eine wichtige Anzeige mit 5 verschiedenen Uhren, mit Orten, wo wir tatsächlich auch gehört werden und ja, deswegen hängen die hier.
Aber Detector FM ist im Netz und weltweit hörbar. Warum gerade die Auswahl auf mir mindestens 3 unbekannte Orte, die ich noch nie gehört und jetzt zum ersten Mal gelesen habe?
Es ist natürlich tatsächlich ein bisschen eine humoristische Geschichte. Wir hätten auch wirklich weltweit Orte nehmen können, weil wir tatsächlich, glaube ich, in wenigen Ländern nur überhaupt noch gar nicht gehört wurden. Also auch in Afrika ist die Abdeckung ganz gut. Aber das zeigt auch, dass wir in der Tiefe Deutschlands auch gehört werden.
Ist das vielleicht die Zielgruppe?
Nicht unbedingt, aber also wir werden eigentlich in großen Städten gehört und in Universitätsstädten, aber eben teilweise auch auf dem Land.
Und wie hört man da? Logischerweise übers Internet, aber mit welchen Devices, sagen die Fachleute?
Also wir werden schon noch so zur Hälfte über die Homepage ganz klassisch gehört, also über detektor.fm. Die andere Hälfte hört uns aber über alle möglichen Devices, also über Telefone mit Internetanschluss, mit UMTS, über Applications für Telefone, aber auch ganz viele Leute hören uns über WLAN-Radios, also über Radios, die man sich stationär in die Küche oder ins Bad stellen kann und dann dort über das eigene WLAN-System anzapft. Das sind so die Mittel und Wege, wie man uns hört. Aber natürlich auch noch ein bisschen über so Radioaggregatoren, radio.de zum Beispiel, wo man halt mehrere Stationen gleichzeitig hören kann.
Nun haben die alten Ägypter so gezählt. 1, 2, 3 viele. Ab 4 war viele. Ab wie viel ist hier bei Detektor FM viele?
Wir haben jetzt im Moment 2000, 2500 Hörer am Tag und das ist für uns schon viele. Also wir wollen natürlich noch immer mehr Leute erreichen, aber nach nicht mal einem Jahr ist das, glaube ich, eine gute Bilanz.
Studio ist besetzt, dann leise laufen. Hier ist kein Rotlicht, hier blinkt nichts. Das ist ein bisschen, naja, originell, aber hilft offenbar.
Hilft offenbar. Wir kommunizieren einfach direkt über 2 Glasscheiben und sehen einfach, ob gerade jemand live auf Sendung ist oder nicht. Da brauchen wir kein Rotlicht.
Der Tag mit Doris Helpold.
Das BAföG soll allen, die studieren wollen, ein Studium ermöglichen. Tatsächlich funktioniert das nicht so einfach und fair, wie es klingt, wo es da hakt. Darüber sprechen wir gleich. Wir starten aber erstmal mit Musik in diese Stunde im Tag bei Detektor FM. Hier sind Labrador, Talk of this Town.
Ich gehe da mal kurz rein.
Klar.
Also zurzeit läuft, wenn ich es richtig höre, Musik. Die Moderatorin nickt mit dem Kopf. Hallo, Jörg Wagner vom RBB. Hallöchen. Warum gibt es hier sozusagen in Leipzig nochmal eine zusätzliche Gelegenheit, sich auszutoben für dich?
Ich habe gerade 2 Minuten, um was zu sagen, aber es macht einfach riesig Spaß, Radio zu machen. Und das ist eine Art von Radio, die modern ist, weil sie eben auch mit online so dicht zusammenhängt. Es macht einfach totalen Spaß, diese beiden Sachen zu verbinden.
Das reicht mir, also brauchen gar nicht 2 Minuten. Dankeschön und toi 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 weiterhin. Ja, gehen wir doch mal vielleicht in den Redaktionsbereich. Vielleicht kriegen wir da auch eine kleine Ahnung davon, wie hier die Verknüpfung tatsächlich mit online ist. Das war ja von Anfang an auch die Idee, was andere Radios, die klassisch geboren sind, vielleicht in den 90er Jahren, erst mühevoll nach und nach dazu erfinden müssen, gab es ja hier gleich aus einem Guss. Was ist das? Wir geben es mal ein. Detektor FM ohne www. Das geht also viel schneller. Und eine sehr übersichtlich gestaltete Website im seriösen Farblayout, also nicht zu bunt, vornehmlich in Blau, Grau und Weißtönen gehalten. Das deutet ja auch schon darauf hin, dass ihr einerseits natürlich frisch sein wollt, aber andererseits jetzt nicht verwechselt werden wollt mit irgendwelchen Bonbon-Privatradios.
Genau, also das ist ganz klar der Anspruch. Wir wollen beweisen, dass man privat finanziertes Radio auch anspruchsvoll und qualitativ machen kann. Denn warum soll im Radio nicht das funktionieren, was es eben im Printbereich auch gibt, nämlich nationale Qualitätsradios und die eben anspruchsvolle Sachen machen. Und wir wollen mit dem klassischen Privatradio, wie man es so kennt, Gewinnspiele, die besten Hits von 70er, 80er und 90er, wollen wir nichts zu tun haben. Wir setzen ganz klar auf Journalismus und moderne Popmusik. Und das ist eben die Mischung, wo wir denken, dass wir da genug Leute in Deutschland erreichen, die eben Lust haben auf anspruchsvolles Radio.
Hier ist auch sehr stark nach Rubriken unterteilt, dass jeder also schon von vornherein sein Kästchen findet. Und dann natürlich, was das Netz unheimlich gut bietet für zeitversetztes Hören. Einerseits natürlich Stream, das ist klar, das haben wir vorhin erwähnt, aber auch die Sache, dass man sich gezielt Sachen runterladen kann. Wie lange bleiben die Sachen im Netz und wie wird das genutzt?
Die Sachen bleiben für immer im Netz, das ist ganz klar der Ansatz. Das heißt, jeder Beitrag, der bei uns gesendet wird, jede Reportage, jedes Interview ist für immer nachhörbar, nicht nur 7 Tage, sondern immer. Und das ist auch ganz klar das Prinzip und es wird auch wirklich viel genutzt, wenn man sich so die Webseitenstatistik anschaut. Gerade die alten Sachen werden eben in irgendwelchen Spezialblogs verlinkt zum Thema Finanzwelt oder so und ziehen halt immer noch, wie es so immer so schön heißt, Longtail, tatsächlich Nutzer jeden Tag neu auf die Seite. Und es werden immer mehr Nutzer, die auch alte Artikel einfach nachnutzen, und bei verwandten Artikeln werden die immer wieder angezeigt. Das heißt, es entsteht eine immer größere Tiefe durch das Archiv. Und wir haben hier unten auch so ein kleines, auf der Webseite, ein kleines grafisches Archiv, wo man mit so einer Zeitleiste einfach durchgehen kann und dann zum Beispiel auf einen Artikel klicken kann. Dann sieht man hier schon mal eine kleine Einführung, hat schon mal ein Gefühl dafür, was ist das für ein Artikel, und kann dann da auch nochmal reingehen und sich das anhören.
Dass ihr ein Jahr nach eurer Gründung oder nach dem Sendestart immer noch am Netz seid, hat das damit zu tun, dass die Geldquellen noch nicht ganz verbraucht sind oder dass es euch gut geht?
Uns geht's so gut, wie wir erwartet haben. Das heißt, wir liegen ziemlich genau im Plan. Und
wie heißt der Plan?
Der Businessplan heißt, dass wir im Jahr 2011 rentabel sein wollen. Und das ist unser Ziel und dafür arbeiten wir jeden Tag. Und toi, 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 wenn alles so weitergeht wie bisher, dann schaffen wir das auch im kommenden Jahr.
Also man kann im Netz Geld verdienen, auch mit anspruchsvollem Radio. Ist das die Botschaft?
Das ist die Botschaft und das ist auch unser Ziel.
Der Tag bei Detektor FM. Aktuelles und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Täglich von 16 bis 19 Uhr.
So, und jetzt sind wir im Geburtstagsparty-Bereich. Ist das normalerweise immer so, dass man mit den Hörern auch feiert gemeinsam? Also es ist ja das erste Mal, aber in diesem Jahr gab es öfter Begegnungen solcher Art?
Es gibt eigentlich wenigstens einmal im Monat richtig echte Körperkontaktbegegnungen mit dem Hörer sozusagen, und zwar bei unseren Studiokonzerten. Da laden wir immer die Leute ins Studio ein zu uns und dann sind auch wirklich so 20 Leute direkt im Studio und so 60 nochmal so vor den 2 Scheiben, die wir haben. Das heißt, dort kommen wir auch immer sehr, sehr intensiv in den Kontakt mit den Leuten, die uns hören, zumindest die, die uns in der Region hören oder zufällig in der Gegend sind. Und das ist uns schon ganz wichtig, denn wir haben so einen Grundsatz, so einen internen. Wir wollen nicht nur die Gesprächspartner auf Augenhöhe ansprechen und begegnen, sondern eben auch den Hörer. Und das ist das, was uns bei vielen anderen Sendern stört, dass so von oben herab, so wir sagen euch, was wichtig ist, sondern wir versuchen schon auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das ist auch das, toi 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 bisher, was eben auch die Hörer an uns schätzen.
Also, aber ihr sagt schon, was wichtig ist. Also ihr seid schon der Filter für eine bestimmte objektive Wahrheit, die dann natürlich in eurem Filter zu eurer eigenen Wahrheit wird. Aber letzten Endes, wer ist derjenige, der euch in die richtige Richtung treibt? Seid ihr das untereinander? Habt ihr sowas wie einen Verleger oder jemand, sowas, was man vielleicht Rundfunkrat nennen würde, so ein Beirat, der euch Tipps gibt?
Das sind tatsächlich wir selbst. Also ich bin zwar offiziell Chefredakteur und die Themen werden auch alle mit mir abgesprochen, aber eben auch zum Beispiel mit Markus Engert, meinem Kollegen, der ist Planungsredakteur. Das heißt, wir beide diskutieren mit den anderen zusammen eigentlich über die Themen. Sind das Themen, die zu uns passen? Haben wir die vielleicht schon mal gemacht? Müssen wir die jetzt mal anders machen? Also es ist ein sehr, sehr kommunikativer Prozess und dadurch, dass wir ein sehr, sehr kleines Team sind, wir sind 4 Festangestellte und ein paar Freie, können wir das natürlich auch. Also es ist ein sehr, sehr demokratischer Prozess und der Redakteur des Tages entscheidet am Ende dann doch, was passiert. Also wir können zwar sagen, nee, das finden wir irgendwie blöd, aber wenn der sagt, doch, heute ist es unbedingt ein Thema, Stuttgart 21, Schlichtungsprozess müssen wir jetzt machen, wir haben so viel anderes gemacht, dann machen wir das auch. Also das ist auch viel Bauchgefühl und journalistische Erfahrung. Also wir haben ja vorher alle auch als Freier gearbeitet und wir glauben schon, und das ist auch so ein Anspruch, dass wir auch wissen, was Themen sind, die die Leute interessieren. Und das genauso bei der Musik. Wir denken auch, dass unser Musikredakteur Gregor Schenk, dass der weiß, was musikalisch angesagt ist und noch viel besser angesagt sein wird. Also da suchen wir schon ganz bewusst aus und sind dieser Filter. Und der wollen wir auch sein. Wir wollen gar nicht alles abdecken oder so, sondern wir wollen sagen, nee, wir nehmen uns ein paar Sachen raus und da gehen wir tiefer rein.
Aber wie frei seid ihr davon, dann zu gucken, wie viel Klicks bestimmte Beiträge hatten oder wie viel Page Impressions oder was man auch immer als Währung nimmt für eine bestimmte Musikrichtung, zu sagen, nee, also die Masse mag es vielleicht doch nicht so, wir müssen unsere Werbekunden auch befriedigen. Ist man da so unter so einer Zwangslage?
Also bisher überhaupt nicht. Also es stimmt, man sieht bei bestimmten Geschichten, dass sie total durch die Decke gehen. Bei Google sind wir ganz oft bei Google News auf Platz 1. Das ist für uns immer eine Riesenfeierstimmung.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel waren wir bei Google News auf Platz 1 bei der Love Parade. Da hatten wir einen Nachbericht zur Love Parade mit einem Panikforscher, der halt bei uns sehr, sehr plastisch und sehr, sehr gut erklärt hat, wie das passieren konnte und wie man das vielleicht hätte verhindern können. Da hatten wir über 12.000 Leute, die über Google News auf unsere Seite gekommen sind. Das passiert aber wirklich regelmäßig, wenn wir Themen machen, dass wir so die ersten 2-3 Stunden in den Top 3 auftauchen und damit auch auf der ersten Google-Seite, wenn Leute irgendwas googeln. Stuttgart 21 hatten wir schon, also diverse Begriffe, Finanzkrise und so. Was wir daraus gelernt haben, ist, dass wir in die Überschriften natürlich auch jetzt diese Schlagwörter einbauen. Das ist ein Punkt, den wir tatsächlich gelernt haben in dem Jahr. Aber es ist nicht so, dass wir Themen bewusst deswegen nicht machen oder machen. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich habe mir was gemacht, oder eine Kollegin hat was aus Thailand geschickt, eine Reportage vom Vegetarierfest. Und ich habe so gedacht, Vegetarierfest ist jetzt nicht so wahnsinnig.
Sehr speziell und dann auch noch Thailand.
Aus Thailand. Habe aber gedacht, okay, das ist so ein bisschen eine Klangfarbe, die könnte ganz interessant sein. Machen wir mal, gucken wir mal. Und dann ging das total bei Facebook durch die Decke. Ich glaube, über 80 Leute haben das bei Facebook geteilt und es hat über 2000 Klicks auf diese Geschichte bekommen, weil alle Vegetarier oder viele Vegetarier bei Facebook das untereinander geshared haben und so hat sich diese Geschichte verbreitet. Und ich hätte vorher nie gedacht, dass man diese Geschichte machen muss, um Leute zu erreichen, sondern hätte eher gedacht, das ist eine gute Farbe fürs Programm. Deswegen funktioniert es vielleicht auch gar nicht unbedingt zu sagen, wir machen jetzt die Geschichte und die landet dann bei Google auf Platz 1, weil wenn man da nicht landet, dann landet man da nicht. Das heißt, wir freuen uns drüber, wenn es funktioniert, aber man kann es auch nicht kalkulieren. Wir kalkulieren damit nicht.
In einem buddhistischen Tempel treffe ich auf den Mönch Dipban. Er trägt die typische tieforangene Mönchsrobe und lächelt, als er mir erklärt, was es mit dem Vegetarierfest auf sich hat. Vor fast 200 Jahren gab es hier im Süden Thailands eine tödliche Epidemie, erklärt er. Viele Menschen sind gestorben, vor allem chinesische Einwanderer. Die Chinesen glaubten, die Götter bestrafen sie, weil sie nicht genug geehrt und die chinesischen Traditionen vergessen hätten. Seitdem gibt es die blutigen Rituale zum Vegetarierfest.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.
Ich bin Hans Bielefeld, 32 und bin kaufmännischer Geschäftsführer bei detektor.fm.
Hans Bielefeld, es geht immer ums Geld, auch wenn man ambitionierte Projekte macht. Mit wie viel Grundkapital sind Sie reingegangen und wie haben Sie das bekommen?
Also eigenes Geld haben wir unter 100.000 Euro reingesteckt und dann haben wir sozusagen nochmal in etwa dieselbe Summe von Banken bekommen und nochmal ungefähr dieselbe Summe an Subventionen bekommen.
Von wem?
Von der Sächsischen Aufbaubank. Es gibt in jedem Bundesland eine Förderbank, die die Subventionen verteilt im Land und von denen haben wir sozusagen, Fördergelder bekommen.
Da muss man ja mit einem Businessplan kommen und sagen, wir wollen ein Radio machen und gucken die da nicht ein bisschen komisch, weil die sagen, da gibt es schon 15.000 im Netz?
bei uns ist ja ein richtiges Geschäftskonzept dahinter. Man muss ja vergleichen, dass die ganzen anderen Sender, die im Netz sind, eigentlich Abspielstationen für Musik sind. Das heißt, da ist kein Moderator drin und die machen keinen anspruchsvollen Journalismus. Der Unterschied ist, dass wir eben anspruchsvollen Journalismus machen und dass wir ein deutschlandweites Medium sind und dass wir auch Audioproduktion machen. Also wir unterscheiden uns maßgeblich von den restlichen Webradiosendern. Ja, selbst die großen Motor FM 9011 haben ihre Sparten, die machen nicht so viel Wort. Also bei uns auf der Seite können Sie ja sich einfach alle Artikel nochmal anhören, haben schöne Fotos. Das ist ja sozusagen eine Weiterentwicklung. Alle Medien suchen die Geschäftskonzepte fürs Netz, die Weiterentwicklung. Ich denke, wir haben da schon ein ganz cooles Konzept hingelegt.
Aber alle fragen sich, wie kann man mit dem Internet Geld verdienen, weil die Werbeindustrie da sehr zurückhaltend ist und auch ich sag mal, das, was man tatsächlich durch andere Finanzierungsquellen finden kann, sich noch nicht, also das Micropayment oder so, hat sich alles noch nicht so richtig durchgesetzt. Womit, sagen Sie als kaufmännischer Geschäftsführer, mit welcher Hoffnung oder mit welchen Fakten es rechnet sich, Detektor FM zu machen?
Also wir sind natürlich eine Werbeplattform, ganz klar. Bei uns kann man Rubriken präsentieren, Sendungen präsentieren. Die Kinosendung wird präsentiert von CineStar. Die Modesendung, Moderubrik wird präsentiert von Spreadshirt. Das Entscheidende ist, dass diese Unternehmen gleichzeitig den Inhalt, den wir produzieren, auch selber für eigene Sachen verwenden können. Also Spreadshirt möchte sich als Modeunternehmen branden, präsentieren im Internet, bei Facebook. Und sie können sozusagen dann die kleinen Beiträge, die Interviews, die wir führen, selber verwenden. Also sie haben jetzt keinen redaktionellen Einfluss. Wir haben den absoluten redaktionellen Einfluss. Sie können nicht sagen, macht mal das, macht mal das. Wir sind vollkommen unabhängig. Aber sie brauchen trotzdem diesen hochwertigen Audio-Content, um sich im Netz zu präsentieren. Also wir liefern Inhalt und sind Werbeplattform. Das ist ein Mixmodell, ein Mischmodell. Ich weiß nicht, ob sich das schon so durchgesetzt hat, aber das ist auch eine Innovation, die wir, denke ich, geschaffen haben.
Eine Frage, wo ich Verständnis hätte, wenn Sie es nicht beantworten würden, aber wie viel Geld verdienen Sie?
Momentan machen wir doch keinen Gewinn. Das war auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist es, zwischen 2011, vielleicht auch erst 2012, kostendeckend zu arbeiten. Genau.
Aber mit welchem Volumen hantieren Sie? Ist das im 100.000er-Bereich, weil Sie nur 4 Angestellte haben, Festangestellte? Kann man da ein bisschen im Low-Budget-Bereich trotzdem Qualitätsware produzieren oder muss man sich das schon im Millionenbereich vorstellen?
Nein, wir haben keine Millionenbudgets. Das ist natürlich, wir sind sehr, sehr kostengünstig aufgestellt, sehr schmal, haben sehr schmale Kostenstruktur. Also so einen Sender, wenn den der MDR aufmachen würde oder ein privates, schon bestehendes Medienimperium oder ein großer Medienverlag, dann würde das viel, viel mehr Geld kosten. Wir machen das natürlich mit sehr viel Idealismus, das ist so, sehr professionell, wir arbeiten sehr, sehr viel. Also günstiger als wir das machen, kriegt das kein anderes Medium hin. Wir haben natürlich viele Leute, die einfach auch Radio machen wollen, die das Radio besser machen wollen, die natürlich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, ihr Geld verdienen und dann sagen, okay, jetzt mache ich mal eine Woche richtig Radio, jetzt mache ich mal eine Woche das, was mir Spaß macht.
Ein Jahr ist rum, das Geld reicht noch und im Jahr 2011 erwarten Sie den Break-Even, aber wollten Sie schon mal hinschmeißen oder bestand diese Gefahr gar nicht, weil getragen vom Idealismus und von der Resonanz, die Sie im Netz erfahren, wo Sie nie Zweifel hatten, dass das richtige Projekt war?
Also am Projekt selber habe ich persönlich nicht gezweifelt. Also das denke ich nicht. Also wenn man so namhafte Medienpartner oder wie die Süddeutsche Zeitung oder die Taz hat, innerhalb von einem Jahr mit denen zusammenarbeiten zu dürfen und dann auch 2 Preise zu gewinnen. Wir haben jetzt sind zweimal vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet worden für unsere Website, für unser Geschäftsmodell und aber auch mit so tollen Leuten zusammenzuarbeiten zu dürfen, die so stark arbeiten, so idealistisch sind, mit so viel Power da sind. Also wenn ich da teilweise um 8 gehe abends und um 8 gekommen bin, dann ist der Musikredakteur Gregor Schenk immer noch da und dann komme ich morgens um 8 oder 8:30 wieder und dann ist er schon wieder da und der ist nicht am Unternehmen beteiligt, also der brennt dafür. Mit solchen Leuten so ein Projekt machen zu können und die arbeiten alle so hart und machen alle eine super Arbeit, dann ist man einfach wirklich nur froh, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten zu dürfen und das, ja, einfach Leistung zu bringen. Und das ist, da gibt man alles, um das weitermachen zu dürfen. Also am Aufgeben denke ich da nicht.
Detektor FM.
Detektor FM wurde heute ein Jahr. Herzlichen Glückwunsch mal noch von dieser Seite aus. Und das Geburtstagslied kommt aus einer Zeit, als es in Leipzig noch so klang.
Achtung, Achtung, hier ist der Sender. Unser Programm nach dem heutigen Kalender. Börsenberichte haben wenig Interesse. Außerdem Bässe zur Leipziger Messe. Rochen ist Logo, Tendenz etwas schwächer. Weizen bleibt fest, so verkündet der Sprecher. Mischt dich der Hafer, ich pfeife auf Valuten, auf Wiederhören in 2 Minuten. Tick-tack, 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 tick-tack. Achtung, Achtung, hier ist der Sender, unser Programm nach dem heutigen Kalender. 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr, Ausflug ins Tierreich von Professor Zeissig. Was muss der Städter vom Ackerbau wissen? Wo pflanzt man Kaktus und wohin Narzissen? Wie tilgt man Wanzen mitsamt ihren Bruten? Auf Wiederhören in 2 Minuten. Tick-tack, 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 tick-tack. Achtung, Achtung, hier ist der Sender. Schluss des Programms nach dem heutigen Kalender. Morgen wird's schon wieder wärmer werden. Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Du drehst den Lautsprecher ab und sagst leider, doch deine Frau spricht noch lauter dann weiter. Die Hörspielfolge wird dann selbst erledigt. Familiendrama und Gardinenpredigt.
Soweit das reguläre Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 4. Dezember 2010 mit einer Podcast-Fassung des eben gehörten Studio- und Geburtstagsrundgangs von Detektor FM. Rund 2 Stunden nach dem Medienmagazin kam es ja auf dem Düsseldorfer Messegelände in der ZDF-Sendung Wetten, dass zu einem Unfall während einer akrobatischen Wette. Für die kompakt komprimierte Inforadio-Fassung des Radio 1 Medienmagazins am nächsten Morgen entstand folgende Ergänzung mit Daniel Fiene, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und dieser Bericht beendet dann auch diesen Podcast.
Es hat keinen Sinn, dass wir hier in der Halle Ihnen zu Hause etwas vorspielen. Alle Gäste, die jetzt kommen, stehen natürlich genauso wie ich unter dem Eindruck dessen, was passiert ist. Deswegen bitte ich Sie um Verständnis. Das ist zum ersten Mal in meiner langen, langen Karriere passiert und wir haben viele gefährliche Wetten gespielt. Und ich habe immer gesagt, das wäre für mich das Allerschlimmste, wenn einem meiner Kandidaten in einer Live-Sendung etwas passiert. Das ist jetzt eingetreten, das bedauere ich unendlich.
Thomas Gottschalk, Samstagabend im ZDF, nachdem sich ein Wettkandidat in seiner Live-Sendung Wetten, dass schwer verletzte. Er stürzte bei einem Versuch mit Sprungfedern an den Füßen über ein frontal auf ihn zufahrendes Auto zu springen. Die Sendung wurde zunächst unterbrochen, dann abgebrochen. Mein Kollege Daniel Fiene war unter den Zuschauern auf dem Düsseldorfer Messegelände.
Schlagartig war es still in der Halle, selbst die Justin Bieber-Fans haben den Ernst der Lage erkannt. Der Sturz des 23-jährigen Studenten war mehr als ein Straucheln. Als die TV-Sendung längst unterbrochen war, blieben alle ruhig. Thomas Gottschalk sprach mit seiner Regie, setzte sich auf das Sofa und informierte zwischendrin das Publikum.
Mein Intendant war am Telefon und der Programmdirektor und wir sind alle der gleichen Meinung, dass also gerade wir vom ZDF jetzt nicht in irgendeiner Form hier leichtfertig und wird schon gut werden, weitermachen.
5 Minuten sprach Gottschalk darüber, was ihm durch den Kopf ging, dass er nicht den Rest aufzeichnen wolle, auch wenn man das dann senden könne, wenn man hören würde, dass es dem Kandidaten gut gehe. Das Publikum reagierte auf diese Entscheidung mit einem freundlichen Applaus.
Das Problem ist, sobald diese Untersuchung durch ist, das ist eine Stunde, aber wir können nicht eine Stunde unterbrechen und dann da weitermachen, wo wir waren. Und ich weigere mich, irgendetwas zu machen, bevor die Untersuchung abgeschlossen ist. Also insofern bin ich froh, dass Sie da bei mir sind.
Hinter der Bühne war es genauso ruhig wie im Saal. Viele hatten Tränen in den Augen und telefonierten. Die prominenten Gäste erkundigten sich nach dem Kandidaten und zeigten Verständnis für das Aus der Live-Übertragung. Das hatte auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Dirk Elbers, der nur wenige Meter vom Unfall entfernt saß.
Ich denke, dass die Entscheidungen so richtig getroffen worden sind. Thomas Gottschalk hat es ja auch den Zuschauern und auch hier im Saal erklärt. Wenn sie das live miterleben, auch hier, dann kann man nichts anderes machen, als zu sagen, jetzt ist Feierabend hier.
Thomas Gottschalk ist für die Art und Weise, wie er mit dem Unfall umging, von Anwesenden gelobt worden. Er habe die Qualitäten eines großen Moderators bewiesen, heißt es. Denn an so einem Abend hätte man auch viel falsch machen können.
Radio 1.